Genau diese Lektionen mussten viele gebildete Inder Ende des 19. Jahrhunderts von ihren britischen Herren lernen. Einer davon sollte später berühmt werden. Als ehrgeiziger junger Mann vertiefte er sich in die Feinheiten der englischen Sprache, nahm Tanzstunden und lernte den Umgang mit Messer und Gabel. Mit besten Manieren ausgestattet, studierte er Jura am University College in London und schloss sein Studium als Rechtsanwalt ab. Angetan mit Anzug und Krawatte wurde dieser junge Mann in der britischen Kolonie Südafrika aus dem Zug geworfen, weil er darauf bestand, in der ersten Klasse zu reisen, statt sich mit der für Farbige bestimmten dritten Klasse zufrieden zu geben. Der Mann hieß Mohandas Karamchand Gandhi und er sollte diese Lektion nie vergessen. In einigen Fällen fiel die Mauer zwischen den assimilierten Neuankömmlingen und der alten Elite. Die Eroberten betrachteten das Imperium nicht mehr als fremde Besatzungsmacht und die Eroberer behandelten die Untertanen als Gleichberechtigte. Aus den anderen wurde allmählich wir. So erhielten die von Rom eroberten Völker irgendwann das Bürgerrecht und die Generäle, Senatoren und sogar Kaiser konnten aus den unterschiedlichsten ethnischen Gruppen rekrutiert werden. Im Jahr 48 holte Kaiser Claudius einige gallische Adlige in den Senat, die durch Gewohnheiten, Kultur und Heirat eins mit uns geworden sind, wie er in einer Rede sagte. Einige Senatoren protestierten dagegen, dass die einstigen Feinde des Reichs nun an den Schalthebeln der Macht sitzen sollten, doch Claudius erinnerte sie an eine unangenehme Wahrheit. Die meisten der Senatorenfamilien gingen auf italienische Stämme zurück, die einst gegen Rom gekämpft und später die römische Staatsbürgerschaft erhalten hatten. Die Familie des Kaisers selbst hatte sabinische Vorfahren. Während des 2. Jahrhunderts wurde Rom von einer Reihe von Kaisern regiert, die von der Iberischen Halbinsel stammten und in deren Adern vermutlich ein paar Tropfen keltischen Blutes flossen. Das Zeitalter der iberischen Kaiser, Trajan, Hadrian, Antonius Pius und Marc Aurel, wird oft als das goldene Zeitalter des Römischen Reichs bezeichnet. Danach brachen alle ethnischen Dämme. Kaiser Septimius Severus, 193 bis 211, stammte aus einer punischen Familie aus Libyen. Algebalus, 218 bis 222, war Syrer. Kaiser Philipp, 244 bis 249, wurde weithin Philipp der Araber genannt. Die neuen Bürger übernahmen die Kultur des Imperiums mit solchem Eifer, dass sie auch noch Jahrhunderte und Jahrtausende nach dessen Untergang seine Sprache sprachen, an seinen Gott glaubten und seine Gesetze befolgten. Der Prozess wiederholte sich im arabischen Weltreich. Zur Zeit der Eroberung Mitte des 7. Jahrhunderts trennten die Herrscher noch streng zwischen der arabisch-muslimischen Elite und den unterworfenen Ägyptern, Syrern, Iranern und Berbern, die weder Araber noch Muslime waren. Viele der Untertanen traten schließlich zum Islam über, lernten Arabisch und übernahmen die hybride Kultur des Imperiums. Die alte arabische Elite betrachtete diese Emporkömmlinge mit Misstrauen und fürchtete um ihren Status und ihre Identität. In ihrer Enttäuschung forderten die Bekehrten einen gleichberechtigten Anteil am Imperium und der islamischen Welt. Schließlich setzten sie sich durch. Ägypter, Syrer und Mesopotamier wurden zunehmend als Araber akzeptiert. Und die Araber, die ursprünglichen Araber von der arabischen Halbinsel, genau wie die frisch gebackenen Araber aus Ägypten und Syrien, gerieten wiederum immer stärker unter den Einfluss nicht-arabischer Muslime, allen voran Iraner, Türken und Berber. Das arabische Projekt war deshalb so erfolgreich, weil sich zahlreiche nicht-arabische Völker die Kultur des Imperiums begeistert zu eigen machten und sie beibehielten, weiterentwickelten und verbreiteten, nachdem das Reich längst untergegangen war und die ethnische Gruppe der Araber ihre Vorherrschaft verloren hatte. In China feierte das Reichsprojekt sogar noch größere Erfolge. Über mehr als zwei Jahrtausende hinweg wurde ein buntes Sammelsurium von ethnischen Gruppierungen, die zunächst als Barbaren galten, erfolgreich in die Kultur des Imperiums integriert und zu Han-Chinesen, benannt nach der Han-Dynastie, die China von 206 vor bis 220 nach Beginn unserer Zeitrechnung beherrschte. Im Grunde besteht dieses Reich bis heute, auch wenn man nur in Randgebieten wie Tibet und Xinjiang erkennt, dass es sich um ein Imperium handelt. Mehr als 90% aller Einwohner Chinas gelten heute als Han-Chinesen. Auch der Prozess der Entkolonialisierung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lässt sich so verstehen. Nach dem Beginn der Neuzeit brachten die Europäer weite Teile der Erde unter ihre Kontrolle und rechtfertigten dies mit der Verbreitung der westlichen Zivilisation. Dabei waren sie so erfolgreich, dass sich Milliarden von Menschen zentrale Aspekte dieser Zivilisation aneigneten: Inder, Afrikaner, Araber, Chinesen und Maoris lernten Französisch oder Englisch. Sie glaubten an Menschenrechte und an das Selbstbestimmungsrecht der Völker und übernahmen westliche Ideologien wie den Liberalismus, Kapitalismus, Kommunismus, Feminismus und Nationalismus. Während des 20. Jahrhunderts beriefen sich die Gruppen, die sich westliche Werte zu eigen gemacht hatten, auf genau diese Werte, um die Gleichstellung mit ihren europäischen Eroberern einzufordern. Viele Kämpfe gegen die Kolonialherren wurden unter dem Banner der Selbstbestimmung, des Sozialismus oder der Menschenrechte geführt, die durchweg aus dem Westen stammen. Genau wie die Ägypter, Iraner und Türken, die von den arabischen Eroberern geerbte Kultur weiterentwickelten, tragen auch die Inder, Afrikaner und Chinesen die Kultur ihrer früheren Kolonialherren fort.